freue ich mich über das Kompliment, welche schöne Gebäude wir haben. Aber ich denke jedes Mal, wenn ich das höre, auch darüber nach, aber ist dieses Gebäude, ist diese Institution, sind wir berührbar, angreifbar, fotografierbar? Erzählen wir genug Geschichten? Wo können wir interaktiv mit unseren Gästen in Kontakt sein und auch bleiben? Die Digitalisierung hat ja den Riesenvorteil. Früher bist du aus Wien abgereist und der Sacher war weg. Heute reist du aus Wien ab, aber wir können mit unseren Gästen digital in Kontakt sein.
Herzlich willkommen beim B19 Payment Podcast. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und wenn euch der Podcast gefällt, bitte abonnieren nicht vergessen. Ich, euer Host Roland Doch, möchte euch recht herzlich willkommen heißen. Heute ist mein Gast Magister Matthias Winkler. Bitte stellen Sie sich kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
Ja, danke vielmals für die Einladung zu diesem Podcast und zum Gespräch. Mein Name ist Matthias Winkler. Ich bin 1969 geboren und geländegängig in der wilden Steiermark in Irtning aufgewachsen. Ich bin seit vielen Jahren in Wien und aktuell leite ich das Unternehmen Sacher, das meiner Frau und meinem Schwager gehört. Wir sind das einzige Fünf-Sterne-Haus in Wien, das einer Familie gehört und von ihr geführt wird und Ähnliches in Salzburg. Unsere Geschichte hat mit der Original Sacher-Torte 1832 begonnen, aber bevor es jetzt zur Werbebotschaft wird, wieder zurück zur zweiten Frage.
Super, dankeschön. Ja, uns würde sehr interessieren, wie Sie in der Hotellerie und Gastronomie begonnen haben. Was waren so die ersten Berührungspunkte und wie war das damals?
Also der erste Berührungspunkt ist natürlich der eines Gastes. Das heißt, ich bin immer schon gern in Restaurants gegangen, in Hotels gegangen. Je nach Alter und Einkommen war das sehr unterschiedlich und aufbauend, muss ich sagen. Und habe dann das erste Mal eigentlich mit Gastronomie im engeren Sinne mit McDonald's zu tun gehabt. Ich habe damals nach meinem Studium eine Eventfirma gehabt und habe unter anderem auch große Studentenfeste gemacht, wo McDonald's einer der Sponsoren war, die mich dann eingeladen haben, ins Trainee-Programm zu kommen. Und ich habe mir das großartig vorgestellt und war am Weg quasi in die USA. So dachte ich es mir beim ersten Mal und dann habe ich gelernt, dass ich dafür, und das war eine wirklich prägende und interessante Zeit, zuerst einmal mindestens 1 bis 2 Jahre in ein österreichisches Restaurant muss. Und so habe ich beim Patrick Köck im 19. Bezirk in seinem frisch eröffneten McDonald's als Trainee angefangen und habe von Toilette geputzt bis hin zu Burger gemacht und habe das erste Mal gelernt, worauf es wirklich ankommt. Und Gastronomie war halt das Stellen sehr vieler Schrauben. Und wenn man alle richtig macht, dann verdient man Geld. Und wenn man nicht alle richtig macht, halt nicht.
Jetzt, weil Sie mich damals jetzt auch so uns nochmal näher gebracht haben, ich meine, der Unterschied ist natürlich ganz groß zwischen Hotel Sacher und McDonald's. Ja. Aber faktisch gesehen, wo würden Sie sagen, aus Ihrer Sicht, haben Sie damals diese Grundschule dort gelernt, um auch sehr erfolgreich mit der Sacher-Gruppe zu sein?
Also ich glaube, ich habe bei McDonald's 3 Dinge gelernt. Auf der einen Seite, das Beste, das Teuerste, das Wichtigste ist die Marke. Das zweite Thema habe ich gelernt, sehr, sehr sparsam umzugehen, Kosten ganz genau zu kennen und sie zu beeinflussen. Und das dritte Thema, das ich dort gelernt habe, war, alles geht nur im Team, keiner alleine ist dort gut, sondern alle zusammen machen die wirkliche Stärke aus. Und alle 3 Punkte habe ich mitgenommen, nicht nur zur Sacher, sondern auch in alle anderen Tätigkeiten. Das habe ich dort mitgenommen und gelernt. Ja.
Jetzt sind Sie ja seit 2014 operativ im Geschäftsführer aller operativen Gesellschaften, wie ich entnehmen durfte, gemeinsam mit dem Herrn Michael Mautner. Können Sie uns über Ihre täglichen Herausforderungen ein bisschen mitnehmen? Was sind denn Ihre Herausforderungen?
Naja, die strukturell größte Herausforderung, würde ich sagen, ist jetzt auf Geschäftsführerebene sowohl operativ als auch strategisch zu arbeiten und das Unternehmen in Richtung Eigentümer auf der einen Seite und Richtung Mitarbeitenden auf der anderen Seite zu führen. Das würde ich einmal als die Grundaufgabe beschreiben. Und damit es nicht so einfach wird, am Beispiel Hotel Sacher Wien, wie in der Einleitung schon gesagt, wir sind das einzige Fünf-Sterne-Haus, das einer Familie gehört und von ihr geführt wird, umgeben von internationalen Ketten. Und wenn man auch dazu weiß, dass 92% unserer Gäste nicht Österreicherinnen und Österreicher sind, dann weiß man, dass so ein Haus zu führen die operative Aufgabe eine bewältigbare ist. Aber die Frage, wie du international verkaufst, da wirst du als österreichisches KMU nicht mehr erfolgreich sein, sondern da brauchst du viele Netzwerke, viele unterstützende Arme und Hände im Rahmen von Partnerschaften, mit denen du dann dein Haus auch mit zahlenden Gästen füllen kannst.
Sie bezeichnen sich ja selbst als Change Manager. Was darf man darunter verstehen? Ich habe das in der Vorbereitung gelesen, aber ich dachte, das muss ich unbedingt fragen. Sie haben das einmal in einem Interview gesagt und ich habe gedacht, das muss ich jetzt fragen, weil das interessiert mich.
Ja, das war damals eine provokante Frage und ich habe darauf versucht, eine provokante Antwort zu geben. Oft wird Sacher als der klassische Traditionsbetrieb bezeichnet und auch gesehen und dagegen wehre ich mich. Deshalb, weil Tradition sehr oft als Ausrede dafür benutzt wird, es muss alles so bleiben, wie es ist. Gegenthese wäre beim Sacher immer alles so geblieben, wie es mal war, gäbe es uns heute mit Sicherheit nicht mehr. Das heißt, Tradition im Sinne von stolz sein auf das, was uns hierher gebracht hat, aber funktioniert nur mit Innovation, sich nämlich auf das vorzubereiten, was in Zukunft kommen wird. Es gilt der Spruch, wer nicht mit der Zeit geht, wird mit der Zeit gehen müssen. Und das ist für gerade einen Familienbetrieb, gerade in Österreich, gerade in der Hotellerie, ein ganz gefährliche Versuchung zu glauben, ja, so wie wir es bisher gemacht haben, so machen wir es einfach weiter. Meine Schwiegermutter, die vor mir diese Häuser 25 Jahre geführt hat, hat unglaublich viel verändert. Und auch wir, die wir seit 2014 aktiv sind, gemeinsam mit meinem Geschäftsführerkollegen Michael Mautner, verändern täglich gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen sehr viel.
Was darf man sich denn da vorstellen? Was sind so die letzten Veränderungen gewesen, wenn Sie uns da mitnehmen können?
Naja, also um ein Beispiel aus der Digitalisierung zu nehmen, dann haben wir unseren Anspruch, alles was es offline gibt, muss es auch online zur Verfügung geben. Das heißt, das persönliche Gespräch mit dem Concierge im Hotel muss es auch digital 24/7, 365 in allen mehr oder minder gängigen Sprachen geben. Und das wird umgesetzt mit einem Chatbot. Wir haben auch einen Voicebot gehabt, den wir zum Beispiel wieder vom Netz nehmen mussten, weil er unseren Qualitätsanforderungen nicht entsprochen hat. Aber das sind so Dinge, wo man beides, nicht das eine oder das andere, sondern sowohl als auch, im Sacher implementiert. Also es ist Ihre Entscheidung, ob Sie mit dem Concierge höchstpersönlich reden oder ob Sie chatten wollen mit einer Maschine, die auch als solche ausgewiesen ist. Und das hat sozusagen, das existiert friedlich nebeneinander. Ein Beispiel. Ein zweites Beispiel, wir haben natürlich das Rezept der Original-Sachertorte gleichgelassen, aber die Verpackung völlig geändert, auch die Präsentation geändert und wir sind zu Amazon in den Online-Shop gegangen und verkaufen jetzt auch auf Amazon. Alles Geschichten, die schnell erzählt sind, aber die das sind große Schritte für ein Familienunternehmen, das sehr erfolgreich ist, aber sich nicht auf der Vergangenheit ausruhen möchte.
Das mit der Sache dort ist ja für mich so ein Beispiel gewesen. Ich dürfte einen Vortrag von Ihnen einmal zuhören. Da haben Sie dieses Thema mit der Torte, die ja ursprünglich im Café und im Hotel dementsprechend dem Gast offeriert wurde, das wurde ja wirklich dann auch so umgestellt, dass der Gast die Torte bestellen kann. Und da würde ich gerne, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen dass sie uns da mitnehmen, was das damals für Herausforderungen waren, um diese Torte auch wirklich online verkaufen zu können.
Wir haben schon gesehen und in der Pandemie auch sehr schmerzlich erfahren, was passiert, wenn es keine Reisen mehr gibt oder wenn es viel weniger Reisen gibt. Dann haben wir die Einschränkung, wer nicht nach Wien oder wer nicht nach Salzburg kommt, damals auch noch Graz und Innsbruck und inzwischen Pandorf und Triest, der kann diese Torte einfach nicht kaufen. Das heißt, wir limitieren uns hier selbst. Die Frage war, das online verfügbar zu machen, mit einem Versandpartner DHL mehr oder minder auf die ganze Welt zu versenden, war eigentlich ein Gebot der Stunde. Und längst vor der Pandemie haben wir damit begonnen. Aber in der Pandemie, wo quasi wirklich die große Not war, weil überhaupt es keine Reisen mehr gegeben hat, haben wir versucht, andere Online-Kanäle und auch das Prozedere dort zu lernen, zu verstehen und jetzt auch einzusetzen und konnten in der Pandemie zum Beispiel den gesamten Offline-Umsatz online ersetzen. Haben also gesehen, was für ein Riesenpotenzial Online-Shopping hat. Gab es da Gegenstimmen? Darf eine Original-Sachertorte, ein Luxus aus Schokolade, darf das auf Amazon verkauft werden? Wir sehen inzwischen, ja, das darf man, das tun andere auch. Und es ist ein Umsatz, den wir genauso wenig wie den Flughafen oder genauso wenig wie andere Vertriebspartner missen möchten.
Jetzt, wenn man beim Sacher in Wien vorbeigeht, sieht man immer die Schlange, die vor dem Café steht. Glauben Sie, dass die Torte auch hier ein Anreiz war, dass die Leute jetzt noch mehr zu euch ins Café auch kommen, die Sachertorte essen möchten?
Also die Original-Sachertorte ist vielleicht das berühmteste Dessert Österreichs, vielleicht auch eines der berühmtesten der Welt und ist so ein Must-Have, wenn du nach Österreich kommst oder wenn du nach Wien oder Salzburg kommst. Und viele kommen jetzt nicht primär, um eine Schokoladentorte zu essen, sondern um dieses Gesamterlebnis aus diesem Stück, das immer noch, Stück Schokolade, das immer noch nach einem Rezept von 1832 gemacht wird, gepaart mit Wiener oder Salzburger Gastronomie in einem historischen Kaffeehaus, serviert von jungen, dynamischen, fröhlichen Damen und Herren in einem Gebäudekomplex aus Sacher, dem einzigen privat geführten Haus in Salzburg und Wien. Also ich glaube, diese Gesamtkombination an vielen Faktoren ist es. Und ich bin für diese Schlange jeden Tag dankbar. Unsere Kolleginnen und Kollegen sind es auch. Wir bemühen uns auch und wir tun auch sehr viel dafür. Wir wollen uns da auf gar keinen Fall ausruhen auf einer Selbstverständlichkeit, die eben nicht selbstverständlich ist.
Jetzt haben Sie ja auch in der Nähe vom Sacher ein weiteres Hotel vor kurzem revitalisiert und eröffnet, ne? Wie ich entnehmen dürfte den Medien, das Hotel Bristol, oder? Eines der ältesten Hotels, oder?
Genau, das Hotel Bristol quasi in unmittelbarer Nachbarschaft. Wir sind quasi neben der Oper und das Bristol ist das auch. Und wie das zum Verkauf stand, haben wir natürlich sofort gesagt, das ist so ein bisschen wie das Nachbargrundstück. Da kontrollierst du lieber, was dort passiert. Also haben wir es gekauft und haben auch darin ein Geschäftsmodell gesehen und haben in einem ersten Schritt dort sehr viel revitalisiert und neu gemacht und werden jetzt in den nächsten Tagen das Hotel für 3 Jahre schließen. Und den Rest des Umbaus vervollständigen, also das größte Projekt, das größte Einzelprojekt, das wir je gemacht haben und hoffen, im Quartal 4 des nächsten Jahres 2027 wieder aufzusperren mit einem echten Juwel in der Wiener Innenstadt. Es ist so ein bisschen eine Mischung aus klassischem Hotel, aber mit sehr viel Art Deco-Elementen, anders als der Sacher, aber sicher auch ein spannender Ort, um mal ein paar Nächte in Wien zu verbringen.
Jetzt haben Sie auch bei unserer Veranstaltung damals beim Payment Festival über Nachhaltigkeit gesprochen, was mich damals sehr, sehr beeindruckt hat. Vielleicht können Sie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einmal mitnehmen, weil ich wusste gar nicht, was Sie jetzt als Hotel Sacher oder Gruppe alles in Nachhaltigkeit dementsprechend schon umsetzen.
Ja, ich glaube, dazu muss man sagen, dass als Familienbetrieb wir immer nachhaltig grundlegend gedacht haben. Wir haben den Spruch uns von einer Uhrenmarke geborgt und interpretieren die Häuser und die Betriebe nicht als unser Eigentum, sondern als das Eigentum der Kinder. Mhm. Und das alleine ist schon mal ein Versprechen an die nächste Generation. Wir werden auf alles, was wir hier wiederum von der vorigen Generation bekommen haben, besonders gut aufpassen, so dass es ihr weiterführen könnt. Damit befreien Sie sich schon einmal von kurzfristiger Gewinnmaximierung, weil das dem wieder dem Versprechen letztlich widerspricht. Und damit schließe ich ab, dass wir immer schon sehr nachhaltig gedacht haben. Und wenn man es jetzt in die engere Diskussion, was tun wir da? So haben wir vor vielen Jahren uns schon an die Fernwärme angeschlossen. Wir haben uns vor kurzem, nämlich letztes Jahr, an die Fernkälte angeschlossen. Das heißt, wir nehmen die Energieproduktion Wärme und die Energieproduktion Kälte von der Stadt Wien, die dafür auch nachhaltige Methoden nützt. Ja, da bleibt auch ein gewisser Gasanteil erhalten, der einfach derzeit noch notwendig ist. Aber es gelingt uns, deutlich CO2 und Strommenge zu reduzieren. Wir haben unsere Lebensmittel immer schon und sehr lange schon nachhaltig eingekauft. Wir haben ein eigenes Projekt dafür definiert, unter dem wir unsere Nachhaltigkeit subsumieren und nennen es nicht umsonst die Sacherverantwortung. Um da auch mal klar zu machen, wir haben eine Verantwortung für die nächste Generation und wollen die auch entsprechend wahrnehmen. Wir machen auch CO2-Prüfung und Berichterstattung schon seit mehreren Jahren, also längst bevor wir gesetzlich müssten, um uns einfach damit zu beschäftigen, wo sind die Dinge, wo wir leicht einsparen können, wo wir nachhaltiger agieren können. Da gibt es eine Fülle von Maßnahmen, weniger habe ich schon geschildert. Das geht dann sehr weit ins Detail hinein. Und einer der großen Punkte in der Gastronomie rund um das Thema Nachhaltigkeit ist letztlich der Fleischkonsum und der Konsum auch von Milch, Schlagobers etc. Auch da sind wir einen Weg gegangen, nicht des Verbots. Wir würden niemals das Wiener Schnitzel oder den Tafelspitz verbieten, aber wir haben ein veganes Wiener Schnitzel angeboten. Und ja, das wird auch gekauft und das wird auch probiert. Und wir testen mit anderen Unternehmen, ob wir nicht zum Beispiel einen Halbfleisch, Halbpilz Burger machen können, dann würden wir den Fleischkonsum schon einmal um 50% reduzieren. Also wir sind da an sehr vielen Dingen dran und ich glaube, für ein Unternehmen wie das unsere gibt es hier nicht einen großen Hebel, sondern viele kleine, an allen drehen wir.
Und an denen muss man immer wiederkehrend, wie Sie gesagt haben, schon am Anfang auch immer wieder drüber nachdenken, welche Möglichkeiten es gibt der Einsparung, aber auch der Änderung. Ne?
Ja.
Weil Stillstand ist ja, wie wir festgestellt haben, ja der Tod. Wie haben sich denn Ihrer Meinung nach die Gäste verändert? Ich habe da einen Podcast gehört, wo Sie dabei waren. Die Gäste haben sich ja verändert von früher zu heute. Wie würden Sie das heute wahrnehmen?
Das ist eine große Frage. Ich würde mal versuchen, in ein paar Punkten zu antworten. Also erstens, Gäste wollen keine Regeln mehr befolgen. Also dieser Satz, herzlich willkommen im Hotel, Frühstück gibt es von 7 bis 11, das will heute keiner mehr hören und je Luxus, desto weniger. Das heißt, der Anspruch der Gäste ist in allen Bereichen größer geworden. Letztlich, ich formuliere es jetzt mal, ich meine es überhaupt nicht kritisch, sondern Gäste wollen eigentlich keine Regeln mehr befolgen. Das heißt, natürlich haben wir Frühstück 24/7. Dasselbe gilt für Wellness und dasselbe gilt für Fitness. Auch dort haben wir früher den Spa-Bereich um 22 Uhr zugesperrt. Das tun wir nicht mehr, sondern man kann es da um 4 in der Früh aufs Laufband gehen. Der zweite Punkt ist, Gäste wohnen heute im Luxushotel Sacher Salzburg und sind morgen auf einer Radtour durch Patagonien im Zelt. Letztlich geht es hier nicht um Schlafen, Essen, Trinken, Wohnen und das möglichst mundän, sondern es geht viel mehr um Erlebnisse als früher. Was wiederum drittens bringt, dass die Hotels nicht mehr mit der Substanz, dem Gebäude oder den Fazilitäten punkten können, sondern es geht viel mehr darum, wo kann ich unseren Gästen möglichst spezifisch, persönlich, individuell Erlebnisse schenken. Und Sacher ist bestimmt so ein Erlebnis, weil Schlafen, Essen, Trinken, Wohnen können Sie in einer Jugendherberge und im Motel One auch. Mhm. Wir müssen uns also weg vom Produkt hin zur Dienstleistung entwickeln und die individualisieren, also auf gar keinen Fall standardisieren. Ich glaube, dass das auch so ein Entwicklungspunkt ist, die Erlebnissuche. Die hat sehr viel mit Authentizität, mit Echtheit und diesen Dingen zu tun. Und als letzten Punkt würde ich wahrscheinlich nennen, für wirklichen Luxus, für spezielle Erlebnisse ist man bereit, auch Geld auszugeben. Für etwas, was vergleichbar ist und woanders billiger bekommbar ist, ja, dafür gibt es keinen Grund, viel Geld auszugeben. Also damit meine ich auch diese riesige Transparenz, die es bei unserem Sektor gibt, von Booking.com über Google, über TripAdvisor, über die vielen Plattformen, auf denen du schneller bewertet bist, als die Rezeptionistin zurückgekehrt ist, nachdem sie dich aufs Zimmer gebracht hat. Das geht in einer Menge und Dimension und Geschwindigkeit. Also wir sind völlig transparent und haben im Jahr, allein wenn ich die Sacher Wien nehme, ca. 15.000 Bewertungen von Gästen. Da funktioniert Das funktioniert nur mehr mit allerhöchster Qualität. Und selbst wenn ein Fehler passiert, dann musst du dich A, öffentlich, B, wertschätzend und C, auch fundamental dafür entschuldigen. Stehen wir auch nicht an, das zu tun. Also insofern ist dieses Verhältnis ein völlig anderes und damit auch die Hotellerie eine völlig andere geworden.
Jetzt sind wir ein Payment-Podcast und was für uns natürlich für die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz spannend ist, dass das Bezahlen. Aber Sie haben es eh, wir sind jetzt eh schon ein bisschen so über das Thema der Booking, also der Plattformen, der Digitalisierung. Und das würde ich gerne mit Ihnen darüber sprechen, die Herausforderungen und Chancen beim Bezahlen jetzt und in der Zukunft in der Hotellerie. Weil momentan ist es ja, wie wir letztes Mal auch festgestellt haben, bei dem Payment Festival, das sind stark die Kreditkarten dominant bei euch beim Bezahlen. Aber wir haben ja auch gesprochen zum Beispiel über die asiatischen Konsumenten, die auch immer mehr und mehr gerade in Wien wieder zum Glück wieder da sind und die natürlich ihre eigenen Bezahlvarianten haben. Jetzt würde ich gerne von Ihnen erfahren, wie sehen Sie das mit Bezahlen jetzt und wo sehen Sie das in der Zukunft?
Ja, Bezahlen ist ein ganz spannender Punkt, weil wir am Ende von wunderschönen Erlebnissen unseren Gast dann zur Kasse bitten. Das heißt, der letzte Akt mit dem seines Erlebnisses ist die Kreditkarte oder das Geld und dann verlässt er unser Haus. Also wir versuchen da, denken schon lange drüber nach, wie wir uns da besser aufstellen können, dass man nicht mit dem sozusagen dem Kreditkartenbeleg in der Hand dann ins Flughafentaxi steigt. Abseits dessen muss Bezahlen völlig reibungslos und zu 100% vertraulich funktionieren können. Kreditkarten beziehungsweise Smartphones, auf denen Payment-Lösungen schon angeboten werden, sind, würde ich so mal sagen, der Mindeststandard oder das, was wir täglich gebrauchen. Bargeld verliert dramatisch an Bedeutung. Es will auch niemand mit mehreren großen Scheinen herumreisen. Diese Beziehung ist natürlich eine extrem vertrauensvolle und wenn da etwas unter Anführungszeichen passiert, dann ist da sehr schnell Feuer am Dach. Aber ich glaube, dass Bargeld oder dass Bezahlung jedenfalls schnell, jedenfalls 100% vertrauenswürdig und jedenfalls Datum, Zeit und so sonst unabhängig funktionieren muss. Das ist unsere Anforderung. Das muss also sowas wie eine Serviceleistung sein, die wir anbieten, wann es, wie es, wo es der Gast, mit welchem Mobile Device oder Karte, das muss den Kanal quasi, muss unser Gast entscheiden. Wir müssen letztlich alles anbieten, inklusive Bargeld.
Jetzt war ich vor kurzem auf einer Veranstaltung der Hotellerie und habe auch vernommen, gerade von den Hoteliers, dass es auch diesen Wunsch gibt, dass man eigentlich dieses Bezahlen gar nicht mehr so am Point of, bei der Rezeption machen sollte, sondern dass das eigentlich schon im Vorfeld vielleicht aufgrund der Reservierung, wo ja die Kartendaten oder die Zahlungsdaten hinterlegt werden, ja eigentlich auch ganz anders gelöst werden kann, indem der Kunde belastet wird. Wie würden Sie das interpretieren für die Zukunft?
Naja, das ist dieses Thema, das ich zuerst versucht habe anzuschneiden. Sie kommen in ein Hotel, Sie haben dort ein fantastisches Frühstück, Sie haben ein tolles Museumsprogramm am Vormittag, Sie haben ein unglaublich tolles Wiener Mittagessen oder Salzburger Nockerl. Und all diese Dinge. Und dann, wenn Sie abreisen, kommt zum Schluss dieser letzte Akt in den Berührungspunkten zwischen Hotel und Gast. Und der ist dann das Zahlen. Und mit diesem letzten Eindruck quasi fahren Sie weg. Das ist etwas, was wir so nicht haben wollen. Ehrlicherweise aber auch noch keine wirklich andere Alternative oder passende Alternative gefunden haben. Ja, es gibt auch Raten, wo im Vorhinein bezahlt wird. Und die sind meistens gebunden an eine kannst du auch nicht mehr stornieren. Aber ohne eine Lösung zu haben, ich glaube, dass wir alle fleißig weiter daran arbeiten werden, bis wir eine gute Lösung haben, dass Bezahlen vielleicht vor oder während des Aufenthalts passiert, aber nicht das letzte Erlebnis ist, mit dem sie abreisen.
Jetzt gibt es ja immer, wir haben es ja ganz am Anfang auch schon kurz angeschnitten, dieses Sie haben ja verschiedenste Produkte und Services, die Sie anbieten. Ist es für einen Kunden oder einen Gast vom Hotel Sacher möglich, auch zum Beispiel, dass er sagt, er bekommt eine Rechnung für alles? Zum Beispiel, er geht ins Café oder auch die Torte, die nach Hause geschickt wird?
Okay. Ja, also letztlich kann er sich alles auf eine Rechnung immer aufs Zimmer schreiben lassen und dann zum Schluss bezahlen. Das sind so die Mindestanforderungen, die wir haben, weil keiner Lust hat, da jetzt bei 7 verschiedenen Erlebnissen oder Kontaktpunkten 5-mal davon die Kreditkarte ziehen zu müssen.
Wie würden Sie das interpretieren für die Zukunft in der Hotellerie und der Gastronomie? Gibt es da lokale Ausprägungen, so wie zum Beispiel das gibt es nur in Österreich, oder ist das alles sehr, sehr europäisch, international? Oder gibt es da wirklich Unterschiede noch
in der Hotellerie? Ich glaube, es gibt ganz zum Schluss werden 2 Konzepte überleben. Auf der einen Seite das wirklich große international, Beispiel Suma, Beispiel Rocker, Beispiel Novo, Beispiel Cipriani etc., die ganz klare, präzise Konzepte haben und die in der Welt verteilen. Und das andere Konzept ist ein sehr regionales, wie zum Beispiel ein Sacher, ein Blachutter oder andere, die fokussieren auf regionale Spezialitäten und das und nur das auch verkaufen. Und ich glaube, alles dazwischen wird schwierig.
Das heißt, da wird es dann eine Bereinigung geben, sozusagen, glauben Sie?
Naja, die gibt es ja schon. Also wir haben ja Strukturbereinigung in der Gastronomie, in der Hotellerie, aus verschiedensten Gründen. Und ich spreche ja hier, das muss ich wahrscheinlich dazu sagen, immer nur für den Luxusbereich. Und im Luxusbereich bist du entweder eine internationale Größe oder ein Local Hero. Alles andere dazwischen wird kaum noch von Gästen wahrgenommen und noch weniger gekauft, weil du einfach entweder aus der internationalen Spezialisierung oder aus der lokalen Authentizität wählst. Und wir haben schon einen ich habe das zuerst versucht zu schildern mit diesen Erlebnissen. Mhm. Wenn du nach Wien kommst, willst du ja nicht als Tourist in Wien wahrgenommen werden oder als Touristin, sondern du willst in Wahrheit Wienerin, Wiener oder Salzburgerin, Salzburger auf Zeit sein und möglichst intensiv in diese Stadt eintauchen. Eins der Erfolgsrezepte von Airbnb, dort gehst du in eine Wiener Wohnung, gehst um die Ecke einkaufen, holst dir dein Croissant vom Bäcker etc. und tauchst ein und fühlst dich 3 Tage als Wienerin und Wiener. Das wollen wir als Hoteliers auch. Wenn sie zu uns kommen, sollen sie ein möglichst authentisches Wiener Erlebnis haben. Und in diesem Trend profitieren wir natürlich, weil wir ja wienerischer als die Sacher Hotels oder salzburgerischer geht's nicht, und das sage ich als Nicht-Wiener.
Ja, nehmen Sie eigentlich wahr, dass die Gäste, wenn sie jetzt nach Wien kommen, wenn Gäste kommen, dass sie sagen, die Stadt von Wien ist ein Wahnsinn aufgrund der historischen Gebäude, aber auch der Menschen zum Teil, nehmen Sie das auch noch wahr? Oder sagen Sie, ja, das ist eigentlich für mich ganz, wie soll ich sagen, das höre ich eh immer wieder? Oder
ich denke täglich darüber nach, weil es genau sich in diesem Zwiespalt befindet. Jene, die sagen, wir müssen eh nichts machen, wir hatten den Kaiser und der verkauft noch immer und der Mozart in Salzburg funktioniert auch noch immer. Ich glaube, dass das ein fataler Fehler wäre, so zu denken. Wir müssen uns überlegen, wie können wir den Mozart ins Heute transportieren, angreifbar, fühlbar, hörbar, letztlich zum heutigen Erlebnis machen. Und dasselbe gilt für Wien. Mit der Staatsoper und mit der Albertina eng verbunden zu sein, zeigt uns auch diese Institutionen mit riesiger Geschichte überlegen sich jeden Tag, wie können sie ihr Produkt, ihre Dienstleistung ins Heute transportieren, heute angreifbar und erlebbar zu machen. Wenn ich so mit meinen Kindern diskutiere, was finden Sie spannend, dann ist es selten eine Museumsführung im klassischen Stil, sondern die wollen interaktiv mit einem Museum agieren. Und genauso müssen wir Tourismus denken. Wir dürfen uns nicht darauf ausruhen, dass wir eine formidable Geschichte mit tollen Ringstraßenbauten haben oder ein Grand Hotel am Ufer der Salzach stehen haben. Wir müssen das angreifbar im wahrsten Sinn des Wortes berührbar machen. Wir müssen interaktiv mit einer nächsten und übernächsten Generation in Kontakt sein. Das geht alles, wenn man sich aktiv damit beschäftigt. Drum freue ich mich über das Kompliment, welche schöne Gebäude wir haben. Aber ich denke jedes Mal, wenn ich das höre, auch darüber nach, Aber ist dieses Gebäude, ist diese Institution, sind wir berührbar, angreifbar, fotografierbar? Erzählen wir genug Geschichten? Wo können wir interaktiv mit unseren Gästen in Kontakt sein und auch bleiben? Die Digitalisierung hat ja den Riesenvorteil. Früher bist du aus Wien abgereist und der Sacher war weg. Heute reist du aus Wien ab, aber wir können mit unseren Gästen digital in Kontakt bleiben.
Und eine Torte schicken.
Selbstverständlich.
Gut, zum Abschluss möchte ich gerne ein Payment-Quiz mit Ihnen noch machen. Ich könnte ja noch Stunden weitersprechen, aber die Zeit lässt leider nicht zu. Das Payment-Quiz ist so, ich stelle Ihnen dann drei Fragen. Sie können kurz antworten, Sie können lang antworten, wie Sie auch immer möchten. Nachdem wir ein Payment-Podcast sind, würde ich Sie gerne fragen, mit welchen Zahlungsmitteln würden Sie die gerne in der Zukunft zahlen?
Entweder mit meiner Apple Watch oder mit meinem Smartphone. Beides tue ich heute schon. Ich finde das angenehm.
Die Frage ist immer auch von mir, kaufen Sie sehr viel im Internet ein oder kaufen Sie mehr online, also vor Ort ein?
Ich versuche zum Beispiel bei Sport sehr viel offline zu kaufen, bei den Sporthändlern meines Vertrauens, wenn man so will. Das ist der Mountainbiker in Wien, das ist Sportnora in Wien, das sind, dort gehe ich gerne hin, probiere Sachen und so weiter. Und online kaufe ich Dinge eigentlich, wo mir offline zu mühsam ist oder wo mir offline zu lange dauert. Dort bediene ich mich dann des Online-Shoppens.
Welches Zahlungsmittel sehen Sie als das Wichtigste in der Hotellerie und Gastronomie an?
Ja, momentan ist es sicher die Kreditkarte.
Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern bedanke ich mich, dass Sie bis zum Schluss zugehört haben. Wobei das wird heute nicht wirklich schwierig gewesen sein, weil es wirklich spannend war. In diesem Sinne möchten Sie vielleicht noch Worte an die Zuhörerinnen und Zuhörer richten?
Ich glaube, ich habe heute genug Werbung für Sacher gemacht, deshalb tue ich das nicht, sondern möchte mich auch bedanken für die Aufmerksamkeit. Hoffe, es war etwas Spannendes dabei. Danke Ihnen für Ihr Interesse und unseren Podcast. Und wenn Sie noch mehr über Hotellerie wissen wollen, Sie finden mich auf LinkedIn. Und dort versuche ich dann auch alle anderen Fragen zu beantworten. Vielen Dank jedenfalls fürs Zuhören.
Ja, das waren also im Regelfall meine Schlussworte. Also in diesem Sinne kann ich auch nichts mehr anschließen. Also da kann ich jetzt nicht mehr viel darüber sagen. Ich danke allen, die zugehört haben, sage entweder guten Morgen, Mahlzeit oder guten Abend. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss, Adieu.